Genau. Wie bereits erwähnt, studiere ich seit 3 Jahren am TSC. Und vor 3 Jahren stand ich vor einigen großen und kleineren Herausforderungen, Möglichkeiten und Entscheidungen. Und zwar habe ich vor 3 Jahren einen dualen Studienplatz angeboten bekommen als Bauingenieurin von einer ziemlich großen Baufirma in Deutschland. Und parallel hat mir Gott aber den Dienst für sein Reich aufs Herz gelegt. Und ich war so, okay, ist das beides irgendwie cool? Was mache ich jetzt? Und dann habe ich mich fürs Studium entschieden, Theologie mit Pädagogik, weil ich dachte, hey, so das ist so der Bereich, wo ich am besten wirken kann. Und dann habe ich in Deutschland eine Hochschule gefunden, die einen ähnlichen Studiengang anbietet. Habe mich auch an beiden Hochschulen beworben und wurde an beiden Hochschulen angenommen. Dann stand ich wieder vor einer Entscheidung und dachte mir, toll, jetzt muss ich wieder auswählen. Und mein Dilemma war zusätzlich noch, dass ich zu der Zeit noch in einer Beziehung war und der Studienplatz in Deutschland in der Nähe von Karlsruhe war und er dort angenommen wurde. Und dann war es nicht mehr nur eine Entscheidung, die ich für mich treffen musste, sondern ich musste gleichzeitig auch noch irgendwie zwischen uns klarstellen, welche Distanz ich möchte. Und finanziell hätte es mir in Deutschland nichts gekostet, während es in der Schweiz was kostet. Und lauter solche Sachen. Und ja, es war für mich ziemlich herausfordernd. Und ich hätte mir von Gott gerne wie einen Bauplan gewünscht. Irgendwas Festes, wo ich weiß, das sind die Punkte, die ich jetzt abarbeiten muss, und dann komme ich zu meinem Ziel. Jo, das Problem ist, dass Gott uns diesen Bauplan nicht gibt, und ich somit eben mich selber entscheiden musste und auch sollte. Ich habe mich letztendlich fürs TSC entschieden, da ich mich dort wohler gefühlt habe und mir auch wie das Gefühl hatte, hey, das ist mein Platz, auch eben wenn es mehr Herausforderungen mit sich bringt. Wenn Gott mich da haben will, dann wird er schon dafür sorgen, dass das klappt dort. Ja, und auch eben, wenn manche Situationen dann und Entscheidungen nicht die besten waren und auch dann unsere Trennung mit vielen Verletzungen zusammenhing, hat Gott uns trotzdem beide auf diesem Weg begleitet, und hat es mit uns durchgestanden. Und ich eben für mich selber dann entscheiden musste, hey, was will ich? Was glaube ich, ist für mich das Beste? Genau, wieso erzähle ich euch das? Ich erzähle das, weil es mir darum geht, klarzumachen, hey, Entscheidungen, die meisten Entscheidungen liegen bei uns. Eben, wir kriegen von Gott keinen Bauplan. Gott gibt uns nämlich die Freiheit zu sagen, hey, ihr dürft euch selber entscheiden. Klar, ich gebe euch gerne Tipps und leite euch an und habe bestimmte Wünsche. Und ich finde es cool, wenn ihr nach meinem Willen handelt. Aber letztendlich liegt es trotzdem bei euch, euch für gewisse Dinge zu entscheiden. Ich glaube, dass Gott ganz fest in diesem drin ist, dass er uns bewusst eben von Anfang an, schon bei der Schöpfung, die Freiheit gegeben hat, selber zu entscheiden, wie möchte ich mein Leben gestalten. Das heißt in Genesis, hey, der Mensch soll über alles andere herrschen. Und somit gibt Gott wie auch ein Stückchen Macht ab und sagt, eben, es ist cool, wenn ihr meine Schöpfung so behandelt, wie ich es möchte, aber eigentlich sollt ihr drüber herrschen. Genau. Eben, mir ist es wichtig, die Freiheit zu betonen, die wir in und durch Gott haben. Also gerade auch heute, wo wir demnächst auch schon wieder Ostern feiern, weil nämlich Gott seinen Sohn für uns gegeben hat, damit wir in Freiheit leben können, dass wir nicht wieder gebunden sind an das Gesetz wie im Alten Testament, sondern dass wir frei Entscheidungen treffen können, also noch freier als damals. Genau, und unser Leben eben auch selber mitzugestalten. Die Menschen bei Samuel haben das ausgenutzt. Die haben sich auch für was entschieden. Da war Gott zwar vielleicht nicht ganz so happy mit, aber trotzdem hat er sie auf diesem Weg begleitet. Und zwar geht es heute um den Bibeltext, 1. Samuel 8 bis 10. Wer möchte, kann gerne seine Bibel-App oder was auch immer rausholen, wenn er mitlesen möchte. Ich werde den Text nicht vollständig vorlesen. Genau. 1. Samuel 8 beginnt damit, dass dort steht, Samuel ist alt geworden. Ist ja eigentlich so, es gibt zwei Samuel-Bücher und 1. Samuel fängt damit an, dass Samuel alt ist. Jo. Interessant irgendwie. Und eben, er setzt sich zur Ruhe und auch diese Wortwahl finde ich spannend, weil das erfährt man zwar nicht so direkt, aber man weiß, dass Samuel ein reisender Richter war. Heißt, er ist durchs Land gereist und hat eben dort, wo die Leute Fragen hatten, konnten sie zu ihm kommen und dann hat er die beantwortet und Gottes Willen weitergegeben und dann ist er weitergereist. Und eben, er ist alt geworden, konnte diese Aufgaben nicht mehr erfüllen und dann hat er sich zur Ruhe gesetzt, wörtlich. Und seine Aufgaben waren die zivile, religiöse und militärische Verantwortung. Und dadurch, dass er eben alt geworden war, hat er dann das Richteramt seinen Söhnen übergeben. Die hießen Joel und Abia. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und die waren fest an einem Ort dann Richter. Das Problem an den zwei war allerdings, dass sie ihre Machtposition ausgenutzt haben. Und zwar sind sie das Gesetz schön umgangen und haben Dinge getan, einfach damit es ihnen gut ging. Aber es ging gar nicht so sehr darum, wirklich Gottes Willen zu erfüllen, was eigentlich ihre Aufgabe war. Und dann kamen natürlich die Ältesten Israels, also es waren wie so die Wortführer, die eben unter dem Volk gelebt haben und es mitbekommen haben, wie das Volk sich fühlt, was sie wollen, wie es ihnen geht. Die haben sich getroffen und sind dann gemeinsam zu Samuel gekommen und haben gesagt, wir wollen den König, weil du bist alt, deine Söhne machen die Aufgabe nicht mehr, heißt, ihr drei scheidet aus. Und wir brauchen aber trotzdem jemanden, der uns anleitet. Das war für Samuel erstmal ziemlich hart, weil es auch wie ein bisschen für ihn gewirkt hat. Ja, nur weil ich es nicht mehr kann, wollt ihr eben jemanden, der euch anleitet und nicht mehr an erster Stelle Gottes Wort haben. Und ja. Dieser Wunsch auch eben nach einem König, also in der Luther-Übersetzung zum Beispiel heißt es, dass sie einen König wollten, so wie die Heiden ihn auch haben. Das bedeutet, dass die Heiden haben ihren König auch angebetet, heißt, ihr König war sozusagen ihr Gott, der ihnen alle Regeln und alle Lebensumstände und also vorgeschrieben hat und ihnen aber auch alles wegnehmen durfte. Genau. Dabei ist natürlich wichtig, irgendwie zu beachten und auch mega spannend, dass eigentlich das Volk Israel ursprünglich gesagt hat, wir setzen Gott anstelle unseres Königs. Gott ist unser König und alles, was er sagt, daran halten wir uns. Und jetzt, weil plötzlich eben der eine Richter nicht mehr so funktioniert, wie sie es wollen oder wie es üblich ist, möchten sie einen Anführer, der erreichbarer ist und der ihnen klare Strukturen vorgibt. Ich muss sagen, mich erinnert das ein bisschen an die Geschichte mit dem goldenen Kalb, wo das Volk Israel auch schon so keine klaren Strukturen hatte. Sie konnten nicht direkt in Kontakt treten mit Gott und mussten immer alles erfragen. Und sie waren es, glaube ich, ziemlich leid und haben daraufhin dann eine sehr impulsive Reaktion sich dieses goldene Kalb erschaffen und anhand dessen ihren ganzen Lebensstruktur erbaut. Und ich finde, so ähnlich ist es wie in Samuel jetzt. Also so, es funktioniert gerade nicht, also nehmen wir die einfachste Lösung. Genau, das ist natürlich mit einem König viel einfacher, weil er gibt einem alles vor. Eben nicht nur was das Volk bestimmt, sondern auch alles im privaten Leben und man kann zu einem König jederzeit kommen. Bei ihrer Forderung nach einem König versäumten die Ältesten aber eben genau diesen Aspekt, dass sie eigentlich schon Gott als König anerkannt haben und dass er auch für sie wie ein König eigentlich da ist, aber sie wie eben diese Verbindung vergessen hatten. Und auf der anderen Seite war es Gott bewusst, dass das Volk Israel eines Tages, also dass sein Volk eines Tages einen König haben möchte, weil sie sich mit ihm als König nicht mehr zufrieden geben werden, weil wir halt nun mal Menschen sind. Und wir uns meistens mit dem, was wir haben, nicht zufrieden geben. Genau. Allgemein der ganze Prozess, der angestoßen wurde, wo die Ältesten ihm sagen, hey, wir wollen einen König und so weiter, das war genau, das war Gott. Und auch nach Samuels Reaktion zu urteilen, nach ihnen beiden schon bewusst, dass die Menschen versagen werden, weil sie beide eigentlich sind, ja, nee, eigentlich wollen wir es nicht. Aber dann kriegen sie halt ihren König eben, weil sie wissen, dieser König wird genauso wie die Söhne Joel und Abia versagen, weil sie Menschen sind und sich menschliche Dinge wünschen. Samuel geht daraufhin zu Gott ins Gebet, weil er auch davon, also weil es auch nicht in der Bibel steht, ob die Ältesten überhaupt gebetet haben oder ob es einfach eine Reaktion war, die sie einfach so aus dem Volk aufgenommen haben. Und klagt eigentlich bei ihm. Und Gott hätte ja eigentlich auch alles Recht, dann zu sagen, jo, bist halt alt, kannst es nicht mehr. Und deine Söhne hast du auch schlecht erzogen, weil die machen ihren Job nicht richtig. Ja, und ist eigentlich ein Kackvolk, ich habe keinen Bock mehr drauf. Aber Gott geht hin und sagt, hey Samuel, du kannst da nichts für. Hey, sie haben nichts gegen dich, sondern sie wollen mich nicht mehr. Und das, was ich daran so spannend finde, ist eben, dass Gott nicht sagt, jo, sie haben schon wieder Kacke gebaut, jetzt höre ich auf. Oder eben, sie wollen mich als Gott absetzen. Ja, als König eigentlich. Und ja, das ist wie, sie tun meine Position durch einen Menschen ersetzen, folglich kann ich eigentlich gleich ganz aufhören, sondern er sagt, okay, dann gebe ich euch den König, den ihr wollt, werde aber euch trotzdem auf dem Weg begleiten und eurem König auch einen Propheten an die Seite stellen, der trotzdem meinen Willen in seine Regierung einfließen lässt. Gott schreibt trotzdem, obwohl die Menschen ihn immer und immer wieder enttäuschen, seine Geschichte weiter mit seinem Volk und lässt sie aber eben in der Freiheit, der er ihnen gegeben hat, ihre eigenen Erfahrungen machen. Gott sagt zu Samuel, dass sie ihren König bekommen sollen, aber er vorher ihnen noch alles aufzeigen soll, welche Rechte ein König dann haben wird. Und sie somit wie auch nochmal die Möglichkeit haben, zurückzurudern und zu sagen, okay, stimmt, eigentlich war es dumm, es schränkt uns eigentlich mehr ein, als dass wir wirklich Richtlinien haben, wir wollen doch keinen König. Daraufhin macht Samuel es genauso, er erzählt ihnen, hey, Gott gibt euch Richtlinien fürs Leben und darin könnt ihr trotzdem frei leben, aber ein König wird auf euer privates Leben Einfluss nehmen. Und zwar steht im Bibeltext wörtlich, eure Söhne wird er nehmen, um sie für seinen Wagen und seine Gespanne einzusetzen, damit sie vor seinem Wagen herlaufen und um sie sich zu Obersten über 1000 und zu Obersten über 50 zu bestellen, damit sie seine Äcker pflügen und seine Ernte einbringen und damit sie seine Kriegsgeräte und seine Wagengeräte anfertigen und eure Töchter wird er zum Salben mischen, zum Kochen und Backen nehmen. Und eure besten Felder, Weinberge und Olivengärten, die wird er nehmen und sie seinen Knechten geben. Und von euren Kornfeldern und euren Weinbergen wird er den Zehnten nehmen und ihn seinen Kämmerern und Beamten geben. Und eure Knechte und eure Mägde und eure besten jungen Männer und eure Esel wird er nehmen und sie in seinen Dienst stellen. Von euren Schafen wird er den Zehnten nehmen und ihr müsst seine Knechte sein. Die Aufzählung beginnt damit, dass er sagt, hey, eure Söhne müssen ab sofort ja, ins Militär mehr oder weniger. Also sie werden militärisch eingespannt. Sie müssen alle Aufgaben, die der König gerade so hat, erledigen. Dann geht es weiter damit, dass eben alle von ihnen zu Knechten werden. Auch sogar die Töchter werden zu Dienerinnen. Sie werden eben zum Kochen, Backen und für sonstige Sachen eingespannt. Und der König wird ihre besten Felder und Weinberge beanspruchen und selbst die eigenen Knechte und Mägde wird er sich nehmen und unter seine Befehlsgewalt stellen. Heißt, eigentlich sobald man keine Söhne und keine Töchter mehr hat und auch keine Knechte und Mägde und keine Felder und Weinberge, hat man eigentlich nichts mehr, so viel ich weiß. Aber es geht noch weiter. Er sagt nämlich, hey, ihr werdet auch noch einen Teil von euren Schafen nehmen. Dann hat man noch einen Teil von Schafen. Aber er schließt eben damit ab zu sagen, und sogar ihr selbst müsst ihm dienen. Also eigentlich bleibt euch überhaupt gar nichts am Ende. Und dann kommt noch ein Anhängsel von Gott dazu, wo er sagt, hey, wenn ihr einmal unzufrieden seid mit eurer Entscheidung, dass ihr einen König wolltet, dann kommt nicht zu mir, weil ich habe eure Entscheidung bewilligt. Ich habe euch darin unterstützt, aber ich werde es nicht rückgängig machen, weil eben, ihr habt alle Warnungen bekommen und ihr habt jetzt noch die Möglichkeit zu sagen, nein, ich werde zwar da sein, aber ich werde euch nicht da rausholen. Und dann steht da, aber das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören. Das ist für mich vollkommen unverständlich, weil ich denke, okay, eigentlich wurde schon alles Schlimme gesagt, was man nur Schlimmes sagen kann. Und sie weigern sich, auch nur annähernd darauf einzugehen. Und was ich so krass eben daran finde, ist, dass es nicht nur sagt, es ist ihnen egal, was Samuel ihnen vorträgt, sondern sie weigern sich. Also es ist wie, sie wollen es gar nicht wissen. Es ist ihnen wirklich, es ist wie ein bewusstes Ignorieren. Und sie hängen dann sogar noch dran, also die Ältesten, dass sie wirklich einen König wollen, wie alle anderen Völker, und dass er ihre Kriege gewinnen soll. Das finde ich noch spannend, weil das mit dem Kriege gewinnen in der Bibel auch öfter vorkommt. Also auch im Richterbuch schon werden zweimal Richter gefragt, ob sie nicht Könige werden wollen, weil sie das Volk Israel vor einem anderen Volk gerettet haben. Und gerade Gideon sagt zum Beispiel dann, nein, hey, weder ich noch meine Söhne werden jetzt König über euch, sondern ihr habt Gott zu eurem König gewählt, also wird Gott euer König bleiben. Und jetzt steckt das Volk Israel eigentlich ja wieder genau in derselben Situation, dass sie eben auch wieder bedroht werden, diesmal von den Ammonitern, und sagen, unsere Richter funktionieren nicht, jetzt wollen wir einen König. Und Saul rettet sie tatsächlich auch vor diesem anderen Volk. Aber es ist ja wie, nach einem König folgt der nächste König und dann noch ein König und noch ein König. Und wie wir es wissen, ist es so, dass spätestens der dritte König kein guter König mehr ist. Und dann irgendwann sich alles trennt und alles kaputt geht und überhaupt. Und es eben eigentlich ihnen auch schon bewusst sein kann, weil ihnen klar ist, hey, es sind Menschen, sie werden versagen. Und trotzdem sagen sie, nein, wir wollen einen König, der für uns unsere Kriege gewinnt. Und was ich noch krass daran finde, ist so, es sind dann auch nicht mehr Gottes Kriege. Es ist nicht mehr das, was Gott sich für sein Volk wünscht, sondern es ist das, was sich sein Volk selber raussucht. So von wegen, wir wollen jetzt dieses Gebiet, also fragen wir den König, dass er bitte dieses Gebiet erobert. Und so läuft es ja auch immer weiter, eben weshalb dann später auch so viele Könige versagen. Genau. Was ich sonst eben aus diesem Gedanken auch von dem Erobern noch herausgeht, ist, es steht auch schon davor in der Bibel, dass einmal ein König von Gott gesendet werden wird, der das Volk von allen Unterdrückern befreien wird. Und somit ist es in Gottes Heilsgeschichte ja eigentlich auch schon vorgesehen, dass Israel früher oder später ein Königreich wird, weil sie sonst auch gar nicht dieses Verständnis eines Königs entwickeln könnten. Was sie allerdings ja noch nicht wissen, ist, dass es ein ganz anderer König wird als den, den sie eben aus anderen Nationen kennenlernen. Und eben, ich glaube, dass es wie diese Veränderung braucht, um in das Denken von einer Königsherrschaft reinzukommen, um später überhaupt Jesus als König verstehen und seine ganze Wirksamkeit nachvollziehen zu können. Also es kommt dadurch eine ganz andere Dimension, dadurch, dass eben das Volk Israel vorher schon erlebt hat, wie handeln andere Könige und wie handelt Jesus. Zurück zu Samuel. Nachdem die Ältesten ihre Forderung wiederholen, sagt Gott wieder zu Samuel, ja, mach das. Und in Kapitel 9 wird dann deutlich, dass Gott daraufhin eben nicht sein Volk verlässt, sondern viele einzelne Schritte durchführt, um den geeigneten Mann für sein Volk zu finden. Er hat wie einen Weg, er hat einen Plan und damit verfolgt er sein Ziel. Er nutzt dafür viele kleine Begebenheiten und Geschehnisse, die gerade Saul auch zu Samuel bringen. Also es fängt zum Beispiel damit an, dass dem Vater von Saul die Eselinnen weglaufen. Dann sendet der Kisch, so heißt der Vater von Saul, ausgerechnet Saul und einen Knecht los, um sie zu suchen. Die Eselinnen sind allerdings in keinem der nahegelegenen Gebiete und somit reisen sie dorthin, eben wo gerade Samuel sich befindet. Und Saul sagt aber dann an der Stelle, hey, wir haben die jetzt noch nicht gefunden, dann werden die da bestimmt auch nicht sein. Oder sie sind schon längst über alle Berge und er möchte umkehren. Aber sein Knecht sagt zu ihm, nee, ich weiß, dass da in der Nähe ein Richter ist, so ein reisender Richter, der ist da gerade zufällig in dem Dorf, den können wir doch fragen. Und nach einigem Hin und Her hat der Knecht dann Saul tatsächlich überzeugt, zu diesem Richter zu gehen. Und gerade als sie in die Nähe von dem Dorf kommen, treffen sie ein kleines Mädchen. Und das kann ihnen dann auch weiterhelfen, wo sie Samuel explizit finden. Samuel wiederum hat vorher von Gott schon eine Art Vision bekommen, wo er den zukünftigen König trifft oder wie er ihn erkennt. Und sie treffen sich dann tatsächlich auch am Stadttor und Samuel erkennt ihn und spricht ihn an. Und nach eben wieder vielen Gesprächen und einigem Hin und Her und Erklärungen stimmt Saul dann zu, dass er wie eine vorgeschriebene Reise vom Samuel auf sich nimmt, auf den er weitere Zeichen bekommt, dass er der Auserwählte ist. Das sind, ich glaube, 3 Begegnungen, wo Samuel voraussagt, was die Leute zu ihm sagen werden, und wenn er bestimmte Sachen antwortet, antworten wiederum die Leute bestimmte Sachen. Und genauso spielt sich's ab, bis Saul dann wieder bei seinem Vater ist und die Eselinnen sind schon längst zurück. Also, weiß auch nicht, wo die wieder herkamen. Genau, also somit hat sich das auf jeden Fall erledigt und sie haben sich getroffen und Saul weiß, hey, er ist der Ausgewählte. Letztendlich ist es dann trotzdem so, dass sie das Los entscheiden lassen darüber, wer König werden soll. Und wie Gott halt allmächtig ist, führt er es dazu, dass das Los ausgerechnet Saul trifft. Saul hat sich allerdings versteckt. Vermutlich hatte er Angst, Lampenfieber. Und sie finden ihn aber und bringen ihn dann in diese große Menschenmasse. Und dann passiert was ganz Krasses. Die Leute erkennen ihn wie, also sie sehen, hey, das ist unser König, ohne dass sie wissen, wer Saul überhaupt ist, erkennen sie, dass er der König ist. Und somit ist er wie auch schon angenommen und kann seine Herrschaft entfalten. Genau. Punkte, die mir jetzt daran wichtig waren, ist dieses, auch von Saul war es ja eine freie Entscheidung zu sagen, okay, ich nehme diese Stelle an oder nicht. Und er hat letztendlich ja eigentlich auch relativ viel Gutes bewirkt. Gegen Ende nicht mehr so, aber er war prinzipiell wirklich der Mann, den Gott für sein Volk wollte. Gott macht ganz klar, hey, ich gebe euch Menschen Freiheiten, in denen ihr wirken dürft und sollt. Ich gebe euch dann auch gerne Gesetze dafür, wie ihr handeln sollt. Ich stelle euch Propheten zur Seite, die euch immer beraten, wenn ihr Hilfe braucht. Und ja, ich begleite euch trotzdem auf eurem Weg. Ich helfe euch dabei, ja, die perfekte Lösung zu finden. Ja, und ich finde, prinzipiell muss ich sagen, finde ich, dass die Israeliten ein bisschen dumm waren, weil sie somit die nächsten 3000 Jahre ihres Volkes ein bisschen zerstört haben. Aber trotzdem zu sehen, wie krass Gott trotzdem sie begleitet und sie darin unterstützt und ihnen eben diese Freiheit gibt, zu handeln nach ihren Bedürfnissen und nach dem, was sie brauchen. Und Gott dann auch wirklich das tut, was er sagt. Also auch gerade, wo er am Anfang sagt, hey, wenn ihr euch dafür entscheidet, werde ich euch da nicht mehr rausholen, weil ihr habt euch für einen anderen König entschieden. Und genau so geschieht es dann auch. Sie kommen dann, das Volk eben als Saul zum ersten Mal Mist baut, kommen sie dann wieder zu Gott und sagen, hey Gott, wir wollen dich doch zurück. Und dann sagt er, nö, ihr habt euch für diesen König entschieden, also nehmt ihn jetzt als König. Und es ist unglaublich cool, finde ich eben so diese Souveränität von Gott und seine, ja, ich weiß nicht, wie man es nennt, dass er immer dasselbe bleibt. Also wie krass es einfach so rauskommt, dass er trotzdem sein Volk liebt, auch wenn sie ihn wie verraten haben. Genau. Ich würde gerne dann zum Abschluss beten. Hey Papa, ich möchte dir danken für ja, alles Gute, was du uns schenkst, für die Freiheit, die du uns gegeben hast und uns bewusst ins Leben hineinsprichst, wo du ja auch bewusst sagst, hey, ihr sollt selber entscheiden, ihr sollt selber Entscheidungen treffen für euer Leben. Ja, dass du trotzdem gute Pläne für uns hast, dass auch wenn wir Scheiße bauen, du trotzdem ja, uns begleitest und einen guten Weg auf Lager hast, wenn wir dich danach fragen. Aber ich möchte dir auch danken, dass ja, du derselbe bist, dass du dein Wort hältst und ja, du wie auch, ja, du bist heilig, dich kann man nicht bestechen. Wenn wir die Freiheit nutzen, die du uns gibst, dann ja, dürfen und sollen wir auch in der Verantwortung davon leben und ja, ich danke dafür auch, dass wir die Möglichkeiten haben, selber Erfahrungen zu machen, zu lernen, hey, was ist gut für uns und wo ist es auch gut und wichtig, auf dich zu hören. Aber ich möchte auch danken, dass du Jesus als den wahren König dann geschickt hast, dass wir ihn letztendlich doch erkannt haben, dass Königsein nicht bedeutet, dass wir alles, unsere komplette Freiheit hergeben müssen, sondern dass du uns frei machst. Ich möchte jetzt auch danken für die kommende Zeit, für den Tag, wo wir deine Freiheit erleben und genießen dürfen, wo wir als dein Volk ja, unter den Völkern hervorstehen dürfen, wo wir Vorbilder sein dürfen. Ja, ich bitte dich einfach noch für den Rest des Sonntages, dass wir wirklich Sonntag haben dürfen und du uns begleitest und die Zeit segnest. Amen.